Liebe Gemeinde, heute gehen wir in die dritte Runde unserer Sommerpredigtreihe, Mutproben in der Bibel, und das Thema heute wird lauten zwischen Mut und Verzweiflung, zwischen Mut und Verzweiflung. Mut und Verzweiflung liegen ja manchmal doch ganz nahe beieinander. Das zeigt sich auch an unserer bekannten Redewendung vom Mut der Verzweiflung. So nach dem Motto, eigentlich hatte er keine Chance mehr, aber mit dem Mut der Verzweiflung hat er sich doch gegen die Niederlage gewehrt. Mut der Verzweiflung. Wo ist unser Mut als Gemeinde Jesu zurzeit besonders gefordert? Die letzten Tage haben ja erneut gezeigt, in welch dramatischen Zeiten wir leben. Im Juli 2016, in der Nacht von Freitag auf Samstag, der Putsch des Militärs in der Türkei mit etwa 260 Toten mindestens. Und da war die Meldung noch ganz frisch vom Donnerstag. Terroranschlag in Nizza am französischen Nationalfeiertag, mindestens 84 Tote. Viele Zeitgenossen sind aufgewühlt. Statt ruhiger Sommerwochen brennt es an vielen Orten. Einige ziehen sich einfach zurück in das Schneckenhaus ihrer Privatsphäre, nur nichts rankommen lassen. Andere fragen, ja, wann kommt der erste größere Anschlag in Deutschland? Und was viele Bürger noch mehr beunruhigt in diesen Tagen, sind die Beschwichtigungsrituale vieler Politiker und Medien, dass nur ja niemand auf die Idee kommen dürfe, dieser Terror hätte auch nur im Entferntesten etwas mit der Gewaltbereitschaft bestimmter islamischer Gruppen und Ideologen zu tun. Das darf man ja wohl nicht denken. Schon auffällig war die anfangs ständig wiederholte Botschaft, der Attentäter von Nizza mit tunesischen Wurzeln wäre ja nur ein Einzeltäter, ein Verrückter quasi. Den Geheimdiensten sei ja nicht bekannt gewesen und dann endlos rührselige Solidaritätsbekundungen aus aller Welt, die keinen einzigen Umgebrachten wieder lebendig machen und keinen einzigen künftigen Attentäter abschrecken. Einen Tag später hat dann der französische Premierminister Manuel Valls zugegeben, dass, wie er sagte, der Terrorist eben doch, Zitat Valls, ohne Zweifel mit dem radikalen Islamismus verbunden war. Und gestern, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, übernahm dann schließlich die Terrormiliz Islamischer Staat die Verantwortung für diesen Terroranschlag. Und wache Christen fragen, wo liegt meine Verantwortung in dieser aufgeregten Zeit? Wo ist mein Mut gefordert? Und natürlich haben wir als getreue Staatsbürger auch eine politische Verantwortung wahrzunehmen. Das Bibelwort suchet der Stadt Bestes, das gilt immer noch. Wir haben für die Politiker zu beten und sie dann aber auch auf ihre Verantwortung zu behaften mit E-Mails und vielleicht Telefon anrufen. Wir haben unsere Meinung kundzutun und wir sollen uns selbst engagieren, wo uns das möglich ist. Und doch liegt unsere wichtigste Verantwortung als Christen an einer anderen Stelle. Da ist unser Mut noch mehr gefordert. Und um das zu verstehen, kann uns heute Morgen der Blick auf einen Mann Gottes helfen, bei dem Mut und Verzweiflung auch ganz eng beieinander lagen. Seine Lebensgeschichte gehört immer zu den Highlights des Kindergottesdienstes, weil da so viel passiert. Und wir wollen uns kurz in Erinnerung rufen, in welcher geschichtlichen Situation dieser Elia auf den Plan trat. Nordreich Israel ist Ahabland, 874 bis 833 vor Christus, Ahabland. Unter vielen gottlosen Königen, die im Norden gewütet haben, da gilt dieser Regierungschef nochmal als eine Steigerung des Bösen. Kein anderer König bekommt am Ende eine schlechtere Gesamtnote von Gott als dieser Ahab. In 1. Könige 16, Vers 31, da lesen wir, Vers 33, da lesen wir, Ahab tat mehr, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und die waren schon schlimm genug gewesen, wie uns die Bibel mitteilt. Und eines der berühmtesten Projekte dieses Ahab war die Durchsetzung und der massive Ausbau des Baalskultes, also des Götzendienstes. Und dabei wird Ahab tatkräftigst unterstützt, vielleicht sollte man besser sagen vor sich hergetrieben, von seiner Frau Isabel. 1. Könige 16, Vers 31. Es geschah, dass er sogar Isebel zur Frau nahm, die Tochter Et-Baals des Königs der Sidonier, auch ein Götzenpriester, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an, und er richtete dem Baal ein Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Massiver Götzendienst. Und diese Isebel beschränkt sich nicht auf privates Praktizieren des Götzendienstes hinter verschlossenen Tempeltüren. Sie beschränkt sich nicht auf öffentliches Propagieren und Protegieren des Götzendienstes. Die Baalspriester sitzen zu Hunderten in ihrem Speisesaal und werden tagtäglich bestens versorgt. Nein, sie geht schließlich dazu über, die Vertreter des biblischen Glaubens zu attackieren und zu eliminieren. Vor allem die Priester. Sünde ist aggressiv. Sünde ist immer aggressiv und aktiv, und darum kann Sünde auf Dauer nicht davon ablassen, jene anzugreifen, die der Sünde und dem Sündigen in die Quere kommen wollen. Lüge kann auf Dauer nicht darauf verzichten, die Wahrheit anzugreifen. Und hier beginnt die Mutprobe Elias. Gott gibt ihm den Auftrag, Ahab entgegenzutreten und für die biblische Wahrheit einzutreten. 1. Könige 18, Abvers 1. Und es ist unserem Mitarbeiter gelungen, möglichst viele Verse dieses Dramas auf diesen Gottesdienstzettel zu bringen. Und diesen Vers beispielsweise finden Sie da. Und ich rate sehr, diesen ganzen größeren Zusammenhang mal am Stück zu lesen. Und es geschah nach vielen Tagen, 1. Könige 18,1, im dritten Jahr der Hungersnot, die Gott als Gericht geschickt hatte. Da erging das Wort des Herrn an Elia: Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Er weiß, das ist ein gefährlicher Auftrag, der jetzt auf ihn zukommt. Elia hat aber ein waches, sensibles Gewissen für die Wahrheit. Elia kann nicht tatenlos zusehen, wie die Baalspropheten ungestört ihre Parolen begleiten und verbreiten und in die Herzen ihrer Menschen hineinflößen. Hoffentlich können auch wir nicht tatenlos zusehen, wenn die Baalspropheten unserer Zeit ihre Heilslehren in die Herzen hineinsäuseln. Und das ist das Erste, woran wir Elias Mut hier erkennen. Erstens, Mut geht ins Risiko. Das ist der erste Punkt, wenn Sie mitschreiben. Mut geht ins Risiko. Elia wehrt sich nicht gegen diesen brisanten Auftrag. Elia tritt dem Despoten entgegen. Er nimmt den Kampf auf um die verstörten und verwirrten Herzen eines satten Volkes. Er hat keine politischen Machtmittel, er hat keine Medien. Noch Jakobus wird später im Neuen Testament über ihn schreiben. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Es ist dieser Elia. Und dann geht der Satz weiter: und er betete inständig. Das bleibt ihm. Das Gebet und das Reden, die Verbreitung von Gottes Wahrheit. Und schon in Kapitel 17, Vers 1 hatte Elia Gottes Gericht angekündigt. Und Elia, der Tisbiter, sprach zu Ahab: so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Mendelssohn hat die Elia-Geschichte dramatisch vertont und umgesetzt. Und da ist diese Gerichtsankündigung des Elia auch sehr ausdrucksstark festgehalten. Es wird weder Tau noch Regen geben. Keinen Regen. Und Israel brauchte den Regen. Israel war abhängig vom Regen. Frühregen im Oktober, November, Spätregen im März und April. Wenn der ausblieb, drohte Hungergefahr. Und die nächsten 3 Jahre, sagt Elia, wird es keinen Regen geben. In den nächsten 3 Jahren kontrolliert Elia mit seinen Gebeten das Wetter in Israel. Und Gott beweist seine Macht. Gott beweist seine Macht in der direkten Konfrontation mit dem Baalsglauben, damit nicht der leiseste Zweifel offen bleiben kann. Gott entlarvt dadurch natürlich die ganze Schwäche Baals. Denn was war Baals Spezialdisziplin? Er war ein Fruchtbarkeitsgott. Das war eigentlich sein Job, Regen zu machen. Das war seine Spezialdisziplin. Er war der Sturmgott, er war der Fruchtbarkeitsgott. Und die Konsequenz aus diesem Stopp des Regens war: wenn der nicht mal Regen machen kann, dann kann er nichts anderes. Baal wird vorgeführt von dem wahren Gott. Und Ahab spürt den Widerstand, der von dem Propheten Elia ausgeht. Gott schenkt es, dass Elias Dienst wirklich für Unruhe sorgt. Und dann stehen sie sich eines Tages gegenüber. Ahab will den Propheten einschüchtern. 1. Könige 18, Vers 17. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Und Elia antwortet ihm: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachwandelt. Also Elia sagt: Du Baal, nicht ich mache das Volk verrückt, wenn ich den Finger auf die Missstände lege, sondern du machst alles kaputt, weil du die Missstände einführst. Jetzt verwechsle mal bitte nicht Ursache und Wirkung. Und hier prallen Lüge und Wahrheit ungebremst aufeinander und Elia hält diesen Konflikt aus und weicht ihm nicht aus. Matthias Claudius, der berühmte Dichter des 18. Jahrhunderts, ein ganz bedächtiger Typ, eher ein stiller Typ nach allem, was man so von ihm lesen kann. Er schreibt in seinen Briefen an seinen Sohn einmal Folgendes: Wenn es wegen der Wahrheit Anstoß gibt, dann wollen wir lieber den Anstoß in Kauf nehmen, als die Wahrheit zu verschweigen. Matthias Claudius, wenn es wegen der Wahrheit Anstoß gibt, dann wollen wir lieber den Anstoß in Kauf nehmen, als die Wahrheit zu verschweigen. Wogegen Gottes Wahrheit geredet wird, wogegen Gottes Wahrheit gehandelt wird, da sollen wir den Mund auftun. Schon um uns selbst zu schützen, denn wenn wir die Wahrheit einfach hinnehmen, wird sie uns irgendwann infizieren. Schon um uns selbst zu schützen, aber natürlich auch um die anderen zu schützen. Und dann ist es wichtig, dass wir die Wahrheit sagen, dass wir sie laut sagen, dass wir sie so sagen, dass sie verstanden werden kann, dass wir die Wahrheit schreiben. Und die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu schreiben bedeutet immer Risiko. Mut geht ins Risiko. Bist du dazu bereit? Und oft wird es dann so sein, dass wir in der Minderheit sind oder auch mal ganz allein dastehen. Wie Elia wenige Tage später. Mut geht ins Risiko. Er hat diesen Showdown auf dem Berg Karmel selbst gefordert. Die direkte Konfrontation von Wahrheit und Lüge, von Glaube und Irrglaube. Er hat den großen Teil des Volkes am Berg Karmel versammelt dort im Norden und dann werden sie alle antreten. 450 Propheten von Baal, 400 noch dazu von der anderen Göttin Asherah. Und Elia will das Volk auf Gottes Weg zurückrufen. Was macht ihr da eigentlich? Und dann sagt er in Kapitel 18, Vers 21, haben sie auch auf dem Zettel: Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das Volk erwiderte ihm kein Wort. Hier wird sehr deutlich, was eigentlich das Herzensanliegen von Elia ist. Es geht ihm nicht um irgendeine vordergründige Geschichte, sondern es geht ihm um das Gottsein Gottes. Es geht um alles. Ist der Herr Gott? Wer ist der wahre Gott? Darum geht es. Vor wem beugen wir uns? Wessen Wort gilt? Aber auch wer wird das letzte Wort über unser Leben sprechen? Und wem gehört meine ungebrochene Hingabe? Gott oder Baal? Gott oder Asherah? Gott oder Allah? Gott oder die Götzen des postmodernen Hedonismus? Wer ist der wahre Gott? Um diese Schicksalsfrage geht es bis heute. Gott oder Allah? Und ich sage Ihnen, wäre der Ratsvorsitzende der EKD, also der Höchstbischof der evangelischen sogenannten Landeskirche, an Elias Stelle gewesen, was hätte der in dieser Situation gemacht? Ich spekuliere mal ein bisschen, aber ich denke mal, der hätte sich wahrscheinlich ins Kuratorium des Samaria-Forums für Baalskult wählen lassen. Woher weiß ich das? Wie komme ich darauf? Nun, der oberste Bischof der evangelischen Landeskirchen ist bekanntlich Mitglied im Münchner Forum für Islam. Das ist sowas Ähnliches. Samaria Forum für Baalskult. Das ist eine mit 35 Millionen Euro Baukosten kalkulierte Moschee mit Minarett und allem, was dazugehört. Und derselbe Bischof, also der sogenannte höchste Repräsentant der Evangelischen in Deutschland, hat neulich, das ist auch schon ein Weilchen zurück, in den Nürnberger Nachrichten gesagt, es könne berührend und bereichernd sein, wenn man sich vom Ruf des Muezzins mit hineinnehmen lässt in dessen Gottesdienst. Zitat Ende. Der oberste evangelische Repräsentant. Und natürlich hat es Kritik daran gegeben. Und auch von Seiten der Evangelikalen. Und derjenige, der Bischof Bedford Strom sofort beigesprungen ist in einem Interview mit dem Medienmagazin Kompakt, war einer der führenden Sprecher der Evangelikalen, nämlich der Allianzvorsitzende Michael Diener. Und er hat gesagt, es ginge gar nicht, dass von Seiten Evangelikaler die Entscheidung des Bischofs, da mitzuwirken, als christlich inakzeptabel dargestellt werde. Also er hat das schärfstens kritisiert. Es ginge nicht an, sagt er, die reflektierte und begründete Entscheidung eines kirchlichen Verantwortungsträgers, sich in einem Kuratorium eines islamischen Zentrums bewusst als Christ einzubringen, derart mit Entrüstung und Pauschalisierung zu begleiten. Also, Herr Diener sagt, es geht nicht an, dass wir uns darüber aufregen, dass Bedford Strom dieses islamische Zentrum fördert und betreut. Und wir sagen, es geht schon gar nicht an, dass Herr Diener das kritisiert, dass wir das kritisieren. Was hätte Elia in der Situation gesagt? Und das geht ja noch weiter. Jetzt hat Bedford Strom gefordert und er spricht dabei immer als EKD-Ratsvorsitzender. Zitat, es liegt noch gar nicht so lange zurück. Ich halte auch einen flächendeckenden islamischen Religionsunterricht an Schulen für notwendig. Und der Islamexperte Pfarrer Eberhard Tröger hat sehr, sehr berechtigt, sofort kritisch angemerkt, wie können sich Christen für die flächende Deckung des Islamunterrichts stark machen? Wer ihn fördert, fördert die Ausbreitung des Islams. Der Islam behauptet, Jesus ist nicht Gott. Der Islam behauptet, Jesus ist am Kreuz nicht gestorben. Der Islam behauptet, wir brauchen kein Sühnopfer für unsere Schuld. Der Islam ist nicht einfach eine Variante des Gottesglaubens, sondern er ist ein totales Gegenkonzept zu dem Gott der Bibel und seinem Sohn Jesus Christus. Und ein kirchlicher Würdenträger fordert nun, flächendeckend diesen Unterricht einzurichten. Jetzt stellen Sie sich mal Elia in dieser Situation vor. Angesichts dieses total zerstörten Verständnisses von Wahrheit. Er sagt, nein, es gibt nur entweder oder. Und wir dürfen unser Denken nicht zerstören lassen, weil um uns herum so viel Relativismus sich austobt. Aber wie reagieren die Leute schon damals? Kommen wir nochmal zu Vers 21 zurück. Elia sagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wer ist Gott? Darum geht's. Und da steht, und das Volk antwortete ihm nichts. Stellen Sie sich diese gespenstische Situation vor. Die Leute haben vielleicht Angst. Aber Elia gibt nicht auf. Er sagt, lasst uns die Probe aufs Exempel machen. Gebt uns zwei Stiere. Ihr legt euren Stier erstmal aufs Holz, aber keiner von uns macht Feuer dran. Und dann ruft jeder seinen Gott an. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und Elia riskiert sein Leben, denn falsche Propheten mussten in Israel getötet werden. Und der Zusammenhang zeigt auch, dass es keine eigenmächtige Willkür des Elia nach dem Motto, wir machen jetzt mal so einen geistlichen Kraftakt, sondern offenbar hatte Gott das so angeordnet, sonst hätte Elia das nicht gemacht. Mut bedeutet nicht, dass wir Gott zu irgendwas zwingen wollen. Mut bedeutet nicht, dass wir Gott zu irgendwas fordern können. Aber Mut bedeutet, dass wir seinem Auftrag selbst dann folgen, wenn es gefährlich für uns werden kann. Und die Baalspriester machen den Anfang und sie versuchen alles, um ihr vermeintliches Opfertier nun zum Brennen zu bringen. Sie ritzen sich, sie führen sämtliche mysteriösen Rituale auf und es wirkt alles nichts. Und dann kommt Elia, er baut den Altar auf, er hebt den Graben aus. Er lässt über das Holz und über das Opfer noch 4 Eimer Wasser gießen und das Ganze 3-mal, damit ja niemand behaupten könne, es habe sich irgendwie versehentlich von selbst entzündet. Und dann lesen wir hier, und das haben sie auch wieder auf ihrem Zettel, und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, 1836. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist. Es geht um das Gottsein Gottes. Und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe, da haben wir es. Erhöre mich, oh Gott, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Es blieb kein trockenes Fleckchen übrig. Und als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen kommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Seit dem Neuen Testament, das müssen wir auch sehr deutlich sagen, ist jede Form von Gewalt in Fragen des Glaubens absolut verboten. Jede Form von Gewalt jeglicher Art absolut verboten. Können wir gar nicht deutlich genug immer wieder sagen. Nach dem Neuen Testament hat der Staat das Gewaltmonopol. Aber auch im Alten Testament war es keine blinde Rache, sondern es war ein Teil des Gesetzes. Falsche Propheten sollten getötet werden, damit sie das Volk nicht geistlich töten können. Und wer andere zum Götzendienst verleitet, sagt, das Alte Testament ist selbst des Todes schuldig, damit sie begreifen sollten, Gott ist Gott. Und was macht Elia in diesen Minuten? Elia stellt sich in diesen Minuten gegen das Machtgefüge des ganzen Reiches. Er arbeitet ohne Netz und doppelten Boden. Es ist die Situation, wie wir sie letzte Woche bei Esther hatten, als sie ungefragt vor dem König erscheint und weiß, dass es gefährlich ist und das begleitet mit dem Satz, komme ich um, so komme ich um. Genau das ist die Haltung von Elia hier. Und wir fragen, warum kann er so durchziehen? Woher hat er diesen Schwung gewissermaßen? Nun, wissen Sie, was der Zwillingsbruder des Mutes ist? Der Zwillingsbruder des Mutes ist geistlicher Eifer. Geistlicher Eifer ist der Zwillingsbruder des Mutes. Und in diesem Sinne bezeichnet Elia sich selbst als Eiferer. In Kapitel 19, Vers 10 sagt er, ich habe heftig geeifert für den Herrn. Und in Vers 14 wird er es nochmal sagen, ich habe geeifert für den Herrn. In unserem Sprachgebrauch wird das ja oft nur negativ verwendet, ja, dieser Eiferer da. Aber die Bibel kennt einen Heiligen, einen Hingegebenen, einen Ehrfürchtigen, einen gereiften Eifer für den Herrn. Ein anderes Beispiel etwa ist Pinchas, der Enkel Aarons. Von dem sagt Gott mal in 4. Mose 25, Vers 11, Pinchas, der Sohn Eleasars, hat meinen Grimm von den Kindern Israel abgewandt durch seinen Eifer um mich. Durch seinen Eifer um mich, dass ich nicht in meinem Eifer die Kinder Israel vertilge. Er hatte Eifer um mich, 4. Mose 25, Vers 11. Und ein Glaubensbruder, der mich auf diesen Vers hinwies und mir diesen Vers in einer Mail schickte, schloss seine Mail dann mit den Worten, liebe Grüße, dein Mitknecht und hoffentlich ein Eiferer für Gott. Er schrieb von sich selbst, hoffentlich bin ich ein Eiferer für Gott. Und ich kann nur sagen, möge das auch unser Wunsch sein, hoffentlich ein Eiferer für Gott. Bist du ein Eiferer für Gott? Gott will, dass wir eifrig sind. Er freut sich über unseren Eifer. Lesen Sie mal Psalm 1. Sind über dem Gesetz des Herrn Tag und Nacht, kommt gar nicht weg vom Wort Gottes. Oder denken Sie an das, was die Jünger über den Herrn Jesus gesagt haben, nachdem er den Tempel gereinigt hatte in Johannes 2, Vers 17. Da dachten die Jünger, heißt es dort, am Psalm 69, wo es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Hast du Eifer um das Haus Gottes, um den Bau des Reiches Gottes, um das Wohlergehen der Gemeinde Gottes, um die Rettung verlorener Menschen für die Ewigkeit? Kennst du diesen Eifer? Paulus sagt das von sich selbst auch immer wieder. Und darum, weil Elia ein Eiferer für Gott war, darum war er bereit, etwas für diesen Gott zu riskieren. Mut geht ins Risiko. Aber Vorsicht, hier ist die Geschichte nicht zu Ende. In dieser Stunde kann man sagen, ist Elia auf dem Höhepunkt seines öffentlichen Einflusses. Alles scheint sich zum Guten zu wenden. Und Sie müssen das richtig verstehen, in 1839, da skandiert das Volk Gottes Namen und Elias Namen in einem Atemzug. Da rufen sie, der Herr ist Gott. Und das heißt auf Hebräisch, Elia, Gottes Yahweh. Und sie rufen Elias Namen und Gottes Namen in einem und demselben Ruf. Elia, Elia, der Herr ist Gott, Elia. Eine krasse Situation, Elia. Aber nur ein Kapitel später stehen wir ja vor einem totalen Bruch. Da ist nichts mehr von Hoffnung oder Triumph, da ist nur noch Resignation und Erschöpfung und Trauer. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wir fragen, was ist da plötzlich passiert? Und hier stoßen wir nun auf diesen Punkt, wo Mut und Verzweiflung so nah beieinander liegen, dass kein Blättchen Papier mehr dazwischen passt. Und das ist die zweite Beobachtung, die wir heute Morgen machen müssen. Mut gerät in die Krise. Erstens haben wir gesehen, Mut geht ins Risiko und zweitens, Mut gerät in die Krise. Die Krise des Mutes ist die Verzweiflung. Die Krise des Mutes ist die Verzweiflung. Und 1. Könige 19 gestattet uns noch einen ganz tiefen Blick in Elias Herz. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, Kapitel 19, Vers 1, und wie alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, also in den Süden, vom Norden in den Süden, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Mut gerät in die Krise. Was ist hier passiert? Viele Ausleger haben sich vorschnell in eine psychologisierende Spekulation gestürzt. Sie haben ja dem Propheten einfach eine Erschöpfungsdepression attestiert. Nun natürlich ist ein Prophet nicht prinzipiell gegen Erschöpfungsdepressionen gefeit, aber hier trifft das nicht den Punkt. Wir werden gleich sehen, warum. Was war sein Hauptproblem in dieser Stunde? Warum war er so verzweifelt? Hans Dannenbaum hat es so ausgedrückt in einer Predigt über Elia. Er sagt, ohne Auftrag, ohne Befehl, ein Mann, der fahnenflüchtig seinen Posten verlässt, so endet der gewaltige Tag auf dem Karmel. Der mächtige Gottesallfrau und Prophet, der gerade noch einer gegen tausend stand, ergreift jetzt die Flucht vor dem giftigen Wort einer Frau. Sein Glaube ist zusammengebrochen. Die lodernde Flamme seines Eifers für Gott ist zum glimmenden Docht geworden. So ist das Leben. Zitat Ende. Natürlich sind da verschiedene Faktoren beteiligt. Er war körperlich erschöpft von den ständigen Auseinandersetzungen. Er war emotional in die Enge getrieben durch die Morddrohung der mächtigen Isebel. Und natürlich, wenn wir erschöpft sind und angeschlagen sind, ich glaube, das kennt jeder, dann neigen wir auch manchmal dazu, den Mut etwas sinken zu lassen. Das ist ganz normal. Aber was ihn am meisten quält, sagt Elia selbst. In Kapitel 19, Vers 10 und Vers 14. Wir haben hier Vers 10 abgedruckt, weil es fast wortgleich ist. Was ist das Hauptproblem? 19,10. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und dann trachten sie mir noch nach meinem Leben. Erfolglosigkeit. Das ist das Problem. Erfolglosigkeit. Was hat's gebracht? Überlegen Sie mal, welche Hoffnung dürfte der Prophet wenige Stunden vorher noch gehegt haben, als sie geschrien haben, Elia, Elia. Jetzt kommt der Aufbruch, jetzt kommt die Erweckung. Aber nun hat sich der Staub über dem Schlachtfeld gelegt und die Welt ist seltsam unverändert. Und Isebel, offensichtlich unbeeindruckt, die macht einfach weiter, so wie Erdogan nach dem Putsch, vielleicht sogar noch intensiver. Obwohl es in ihrem Speisesaal sehr einsam geworden war, weil die ganzen Baalspropheten ja nicht mehr da waren und die Aschera-Priester. Einsam in der Speisesaal. Trotzdem kann sie offensichtlich schalten und walten, wie sie will. Ihr Gewissen ist nicht erschüttert, ihre Macht ist nicht gebrochen. Und all die anderen, die das mitgesehen haben. Wir wissen nicht, ob es nach den Karmel-Unruhen irgendwelche Gespräche zwischen Elia und frommen Vertretern des israelischen Volkes gegeben hat. So nach dem Motto, und jetzt bauen wir den bibeltreuen Gottesdienst wieder auf. Jetzt beseitigen wir diese ganzen Baalsaltäre und jetzt fangen wir wieder an, jetzt feiern wir wieder Passa. Jetzt loben und beten wir wieder den wahren Gott. Davon lesen wir nichts. Elia hatte so viel investiert, er hatte so viel riskiert. Und was hat es gebracht? Wo waren die Leute, die sich mit ihm zusammen für einen Neubau eingesetzt haben, Neuaufbau eingesetzt haben? Jetzt könnte man doch durchstarten. Jetzt könnte es richtig losgehen. Und es scheint alles schon fast wieder vorbei zu sein. Wilhelm Busch hat es einmal als eigene Erfahrung berichtet. Er sagt, ich erinnere mich, wie ich nach einer gesegneten Evangelisation, die Menschen in Bewegung brachte, genau solch eine Zeit erlebte. Ein kurzes Highlight, ein kurzes Aufbäumen. Da gründet jemand einen Bibelkreis, geht den Leuten nach, lädt sie ein, ruft sie an, bereitet sich gründlichst vor. Und das ist schwierig. Der eine kommt mal, dann geht er wieder. Und der hat letzten Mittwoch hat er Tränen in den Augen bei der Bibelarbeit. Jetzt wächst was. Und nächste Woche meldet er sich ab, weil er sich mit einem Kollegen zum Kegeln trifft. Und irgendwann fängst du dann an zu zählen, wer ist dazugekommen in den letzten 6 Monaten? Wer ist geblieben? Oder jemand beginnt eine Jungscharbeit mit ganz viel Liebe und Einsatz. Es dauert lange, lange, bis jemand kommt. Und dann rechnest du gegen die Stunden der Vorbereitung, der Telefonate und wie viele sitzen dann da. Denk an den Jugendkreis, den wir damals mit einem Freund zusammen gegründet haben in Hannover, als ich noch studiert habe, kurz im Examen. Da haben wir über lange, lange Monate hinweg mit 2 oder 3 Leuten uns jeden Montag getroffen und haben gedacht, irgendwann muss es doch mal weitergehen. Und es ging scheinbar nicht weiter. In dem Fall ist es dann so gelaufen, dass einige Zeit später der Herr dann wirklich noch einen Aufbruch geschenkt hat. Aber so hätte es absolut nicht laufen müssen. Verstehen Sie, das ist die spezielle Entmutigung, um die es hier bei Elia gibt. Er gibt sein Herzblut. Er predigt sich die Seele aus dem Leib. Er riskiert seinen Hals.
Er sieht kurzfristig sogar das, was aufblüht.
Und dann erscheint plötzlich alles so mühselig, so zäh, so unverändert, so bröckelnd. Das ist das Problem. Ihr Mut gerät in die Krise. Und dann nimmt der Reis aus vor der giftenden Isabel und ihren Mordagenten. Erst hat er gegen 1000 gestanden und jetzt flüchtet er vor einer keifenden Frau. Ich denke gar nicht mal so sehr, weil er an seinem Leben hängen würde, aber er will diesen Triumph vielleicht dieser gottlosen First Lady dann doch nicht gönnen, dass sie den Propheten am Ende doch noch zur Strecke gebracht hätte. So flüchtet er in den äußeren Süden. Wenn er hier stirbt, wird keiner Isabel dafür verantwortlich machen können, nach Beersheba. Das sind ca. 160 Kilometer. Da setzt er seinen Diener ab und geht selber noch weiter in die Wüste hinein. Nochmal eine Tagesreise, nochmal 25 Kilometer. Und dann lässt er sich dort erschöpft vor diesem Wacholderstrauch nieder. Das ist ein ganz häufiger Wüstenstrauch. Die wurden oft bis zu 3,5 Meter hoch, boten guten Schatten. Und da sitzt er dann und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, Herr. Komm, finito, es reicht. Es hat sich nichts bewegt. Ich habe nicht mehr erreicht als die. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und jetzt kommt nicht. Und jetzt kommt nicht sofort ein Engel um die nächste Ecke und sagt, Elia, kehr zurück nach Israel, die Erweckung ist ausgebrochen. Hätten wir uns ja als eine schöne Lösung vorstellen können. Und er zieht mit Pauken und Trompeten zurück und alles ist gut. Oft denken wir doch so, jetzt war doch der Zeitpunkt. Mensch, jetzt hast du lange genug ausgehalten. Herr, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, jetzt könnte es doch losgehen. Geistlicher Eifer tut weh. Und wissen Sie, darum kann es uns auch nicht kalt lassen, wenn die Leute so stumpf bleiben. Esras Traurigkeit hier ist ja kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, wie ernst er es mit dem Herrn meinte und wie sehr ihm die Menschen am Herzen lagen. Manche Ausleger haben gesagt, Elia sei hier voller Selbstmitleid und persönlich empfindlich und so weiter. Aber das glaube ich nicht. Das steht hier auch nicht. Wenn wir ernst nehmen, was er sagt, und der Bibeltext gibt uns keinen Hinweis darauf, dass er das nicht ernst meint, dann geht es ihm in erster Linie nicht um sich, sondern es geht ihm worum? Um Gott, um Gottes Ehre. Ich habe geeifert um den Herrn, Herr, um deine Ehre, und sie haben dich verworfen. Sie wollen dich nicht. Sie wollen nicht im Glauben wachsen. Sie wollen sich nicht hineinopfern in den Dienst des Reiches Gottes. Sie wollen nicht treu sein in ihrem Einsatz für die Gemeinde. Sie machen ihr Ding. Und Herr, es geht gegen deine Ehre. Sie haben deinen Bund gebrochen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten umgebracht. Geistlicher Eifer tut weh. Im Unterschied zu fleischlichem Eifer. Fleischlicher Eifer tut gut, dass man mal so richtig auf den Putz hauen kann und sich so richtig eifern kann und so. Kann manchmal eine sehr entlastende Wirkung haben. Aber geistlicher Eifer tut weh. Um Gottes Willen, um der Menschen Willen. Und wissen Sie, wie Eifer der Zwillingsbruder des Mutes ist, so ist enttäuschter Eifer der Zwillingsbruder der Mutlosigkeit. Enttäuschter Eifer ist der Zwillingsbruder der Mutlosigkeit. Und diesen Schmerz kennst du nur, wenn du dich für den Herrn einsetzt. Kennst du diesen Schmerz? So viel Evidenz für die Macht Gottes. Gott hatte so viel gezeigt. Und manchmal denkt man doch, ne, das ist doch jetzt so deutlich gewesen, das müsste die Leute doch umhauen. Jetzt geht's los. Jetzt müsste doch wirklich der letzte Zweifel überwunden sein. Jetzt müsste doch jetzt endlich der letzte Zauderer in die Gänge kommen. Was soll denn noch passieren? Der Karmel-Showdown war ein Machtbeweis Gottes. Und Gott hat doch bewiesen, dass Asherah und Baal lächerliche Pappkandidaten waren. Ich denke, Elia wird sich gesagt haben, offensichtlicher geht's nicht. Wer das erlebt hat und trotzdem noch Baal vorzieht, tja, dann habe ich keine Karte mehr, die ich ausspielen kann. Sie bleiben stumpf. Wie kann das sein? Aber wie wird der Herr Jesus später diagnostizieren in Johannes 3, Vers 19? Was sagt Jesus da? Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und das zu erleben ist hart und deswegen tut geistlicher Eifer so weh, weil man auch so seine eigene Hilflosigkeit merkt. Und ja auch die finsteren Ecken in seinem eigenen Herzen plötzlich entdeckt. Und der Teufel hat ein vitales Interesse daran. Leute, lasst uns das nie vergessen. Der Teufel hat ein vitales Interesse daran, Gottes Leute zu entmutigen. Das ist seine Lieblingsstrategie. Er will uns entmutigen. Er will, dass wir die Flint ins Korn werfen oder nur noch mit halber Kraft fahren und sagen, na okay, wir machen weiter, weil wir angefangen haben, aber wir kochen ja auch nur mit Wasser. Wann hast du das letzte Mal um Gottes Willen geeifert? Wann warst du das letzte Mal wie zu Boden geschmettert wegen einer geistlichen Not? Kennst du diesen Schmerz? Und dann kannst du dich nicht mehr im eigenen Schopf rausziehen. Aber dann darfst du das Dritte erleben. Und das wollen wir zum Schluss noch sehen. Erstens, Mut geht ins Risiko. Zweitens, Mut gerät in die Krise. Und jetzt zum Schluss. Drittens, Mut garantiert Gottes Fürsorge. Also, Mut garantiert Gottes Fürsorge. Das heißt, wird garantiert mit Gottes Fürsorge verwöhnt. Und wir können das jetzt leider nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen. Deswegen bitte lest das zu Hause. Es geht einem ans Herz, wie einfühlsam Gott hier seinen prophetischen Haudegen tröstet. Es geht einem wirklich ans Herz, wie fürsorglich der Herr dem Elia begegnet. Und erstmal redet er ihn an durch einen Boten, das Kapitel 19, Vers 5. Ein Engel rührt ihn an und sprach, steh auf und isst. Und dann versorgt Gott ihn mit Essen und Trinken, mit ruhigem Schlaf. Und dann erinnert Gott den Elia an seine Treue. Er schickt ihn nämlich noch weiter in die Wüste rein zum Horeb. Warum schickt er ihn zum Horeb? Was war am Horeb gewesen? 600 Jahre vorher, Mose. Da hatte Gott den Bund mit Mose geschlossen, dem Volk Israel. Und Gott schickt den Elia jetzt zum Horeb, um ihm zu sagen, du, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich bin treu. Zwischen dir und Mose liegen 600 Jahre, aber ich bin derselbe ewige Gott, ein Zeichen meiner Treue. Elia, das gilt noch. Was hier am Horeb vor 600 Jahren geschah, das gilt noch. Und für uns hat Gott ja doch noch ein noch viel, viel, viel deutlicheres Zeichen seiner Treue gesetzt. Am Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, an dem Gottes eigener Sohn stirbt, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. Und dann löst Gott ihm die Zunge, Vers 9 bis 10, und ermutigt ihn zum Aussprechen. Er fragt ihn und der Elia darf sich alles nochmal vom Herzen reden. Und diese Erfolglosigkeit, die ihm zu schaffen macht und dass er Angst hat, dass es sich nicht lohnt. Und er schüttet das alles vor Gott hin. Und dann Vers 11 bis 13 erklärt Gott ihm nochmal sein Vorgehen. Das finde ich so bewegend, dass Gott das dem Elia erklärt. Mut garantiert Gottes Fürsorge. Und schauen Sie noch hin, wie Gott ihm das erklärt. Vers 11, 19, 11. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, Elia, was willst du hier? Gott handelt manchmal drastisch am Karmel. Das wusste Elia. Aber Gott handelt manchmal, und das musste Elia lernen, auch in scheinbarer Zurückhaltung. Und das wird ihm hier erklärt. Verstehen Sie, darum dieses, ich habe früher immer nicht verstanden, warum Gott im sanften Säuseln ist. Das würde man ja nur am allerwenigsten irgendwie mit Gott in Verbindung bringen. Aber genau das will er ihm hier erklären. Manchmal handelt Gott auch so. Am Ende richtet Gott eben, und das ist jetzt so schön, Elias blickt behutsam nach vorn. Das gehört auch zu seiner Fürsorge, dass er jetzt den Blick nach vorne richtet. Der Teufel will unseren Blick immer nur nach unten oder zurück richten. Dass wir runterschauen oder zurück und wie jetzt alles früher besser war oder so. Aber Gott richtet den Blick nach vorne. Es gibt eine Zukunft, sagt er dem Elia. Und wir wünschen uns in der Regel schnelle Ergebnisse. Wir hoffen auf drastisches Eingreifen Gottes. Die Karmel-Methode war Elia bestimmt besonders sympathisch und ist es uns eigentlich auch. Gott so richtig sichtbar reinhaut. Aber das ist nicht Gottes einzige Vorgehensweise. Und oft bedient sich Gott eben gerade in unserer Zeit auch eines anderen Weges. Und genau das will er dem Elia durch diese Situation klar machen. Ja, die Ausleger haben hier versucht, Elia und Gott gegeneinander auszuspielen. Nach dem Motto, Elia sei zu hart und zu streng und Gott sei immer sanft und liebevoll. Das ist ein völliges Missverständnis. So ist es absolut nicht gemeint. Denn das Feuer am Karmel kam ja auch von Gott. Und das massive Durchgreifen am Karmel kam ja auch von Gott. Nein, hier kann man nicht Elia und Gott gegeneinander ausspielen. Auch hier in Vers 19 kündigt Gott ja bereits ein Gericht über jene Israeliten an, die ihn ablehnen. Und Elias Gerichtspredigt wird von Gott mehrfach bestätigt. Aber, und das will uns dieser Vers 13 zeigen, oftmals geschieht Gottes Werk noch im Verborgenen. Und darum ist es ganz normal, dass wir manchmal keinen sichtbaren Erfolg verbuchen können. Versteht ihr, dieser Vers 13 ist eine Antwort für uns. Warum es bei uns manchmal so zäh ist. Und warum wir manchmal so kämpfen müssen mit unserer Mutlosigkeit. Gott wirkt vornehmlich wodurch? Durch sein Wort. Und darüber kann Elia ja selbst froh sein, dass der heilige Gott ihn selbst in dieser Situation eben nicht mit Feuer und Wind und Karacho durchschüttelt, sondern dass er ihn selbst so behutsam mit seinem Wort anspricht. Wir können froh sein, dass Gott nicht immer mit Feuer und Wind agiert. Dann sehen wir alle viel zerzauster aus. Und Gottes Wort ist machtvoll. Gottes Wort ist nachhaltig, wie wir sagen. Gottes Wort wirkt dauerhaft. Und wissen Sie, es ist die Versuchung jedes Gemeindebaus, das Wort Gottes durch Managementmethoden oder irgendwelche Machbarkeitsideologien zu ersetzen, wo man denkt, man könnte schnell irgendwas auf die Beine stellen. Und es bleibt doch nicht. Und tja, man kann die Stimme seines sanften Säuselns jetzt noch dreist überhören, das stimmt. Aber eine verstockte Isebel hatte die Feuerlektion vom Karmel genauso dreist überhört. Und trotzdem hat Elia überhaupt keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber kräftig. Und wie das Sprichwort sagt, Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich, fein. So ist es. Und darum können wir ganz getrost Gottes Methoden für unsere Zeit anwenden, Gottes Wort in Anschlag bringen, Gottes Wahrheit ausstreuen und beten und Geduld haben. Und wir dürfen wissen, Gott wirkt durch sein Wort in Gericht und Gnade. Gott wirkt, wenn wir es weitergeben, hier im Gottesdienst, wenn wir uns versammeln in der Bibelstunde, in der Jugendstunde, im Montagskreis, im Seniorenkreis, wo auch immer, in den Gesprächen, die sie vor Ort führen. Gott wirkt durch sein Wort. Das wissen wir, weil die Bibel es sagt und weil es tausend und abertausend Belege dafür gibt. Und Gott bezieht uns, seine geliebten Eiferer, in dieses Handeln mit ein. Und deswegen, am Schluss muss Elia sich jetzt wieder auf die Socken machen, frisch ausgeschlafen, frisch versorgt mit Essen und Trinken, vor allem frisch ermutigt von seinem Herrn. Er darf jetzt 3 neue Mitarbeiter berufen, Verse 15 bis 17, die seinen Dienst mal fortsetzen werden. Und er findet jetzt auch Elisa, diesen fähigen Assistenten, der sein künftiger Nachfolger wird. Und nicht vergessen, Elia, du bist nicht annähernd so allein, wie du dich fühlst. Du bist nicht annähernd so einsam, wie du dich fühlst und wie wir uns manchmal fühlen. Und das ist der letzte Vers, auf den es hier zuläuft, Vers 18. Ich habe in Israel, sagt Gott, 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat und die nicht sagen, Allah ist derselbe wie Gott und die nicht sagen, es gibt neben Jesus auch andere Wege, um in den Himmel zu kommen. Und neben der Bibel auch andere Bücher, die uns Gottes Willen offenbaren. Es sind 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Und Sie haben hoffentlich gemerkt zum Schluss, wir müssen gar keinen so großen Bogen von Elia bis zu uns spannen. Weil wir doch mutatis mutandis, also unter veränderten Umständen, ziemlich nah beieinander sitzen mit Elia. In diesem Spannungsfeld zwischen Mut und Verzweiflung. Und darum halten wir das nochmal fest. Erstens, Mut geht ins Risiko. Das ist es, wozu der Herr uns ermutigen will. Und er will uns diesen Zwillingsbruder des Mutes immer wieder schenken, geistlichen Eifer, dass wir uns reinhauen mit allem, was der Herr uns gegeben hat. Mut geht ins Risiko. Und dann das Zweite. Ja, Mut gerät in die Krise. Das wird wahrscheinlich auch uns nicht erspart bleiben und ist uns auch nicht erspart geblieben. Und das ist völlig normal. Mut gerät in die Krise und wenn Gott es zulässt, dann verfolgt er damit letztlich pädagogische Absichten. Dann erzieht er uns in dieser Krise, dann richtet er uns neu aus in dieser Krise, dann stärkt er uns in der Krise, dann korrigiert er uns durch die Krise, dann reinigt er unsere Motive durch die Krise. Nur eines wird Gott nicht zulassen. Gott wird nicht zulassen, dass die Krise uns besiegt. Denn, und das ist das Dritte, Mut garantiert Gottes Fürsorge. Du wirst garantiert Gottes Fürsorge erfahren. Schau mal, Jesus schickt seine Leute niemals in eine geistliche Schlacht, ohne sich hundertprozentig mit ihnen zu identifizieren. Niemals. Und dazu passt genau, als er die Jünger damals losschickte, zum ersten Mal in Matthäus 10. Wissen Sie, was er ihnen da gesagt hat? Matthäus 10, Abvers 29. Verkauft man nicht 2 Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare eures Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid viel mehr wert als viele Sperlinge. Matthäus 10, Abvers 29. Wenn der Herr uns losschickt, dann identifiziert er sich auch mit uns. Und er baut uns, und auch das gehört zu seiner Fürsorge, er baut uns schon hier in eine Familie ein. Er baut uns schon hier in eine Mannschaft ein, dass wir nicht alleine durchhalten müssen. Und darum mündet dieser Text ja auch in diesen sicheren Hafen von Vers 18. 7000, Mensch Elia, du kennst sie doch. Elia, du kennst doch Obadja. Obadja, Hofmeister im Schloss Ahabs, der hat sich immer treu zum Herrn gehalten. Und da hat sich Elia bestimmt auch an die 100 bibeltreuen Propheten erinnert, die Obadja neulich versteckte, als Isabel sie umbringen wollte, 1. Könige 18. Die standen doch auch noch auf Gottes Seite. 100 bibeltreue Propheten. Und das waren noch längst nicht alle Gläubigen. 7000. Nun, 7000 sind nicht die Welt, aber 7000 sind immerhin 7000. Und Jesus hat uns ja auch gesagt, dass die Mehrheit sich für den breiten Weg entscheidet. Aber er hat gesagt, es wird durch die Zeiten hindurch immer Menschen geben, die dem Herrn treu bleiben. Und deswegen hat er gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ihr könnt auch sagen, hab Mut, du kleine Herde. Hab keine Angst. Hans Dannenbaum hat das einfühlsam ausgedrückt, was Gott dem Elia hier am Schluss zeigt. Das will ich euch noch vorlesen. Ihm wird der Blick geöffnet für die verschleierte Gemeinde Gottes. Mag eine Zeit auch nach außen hin, und das kann man von unserer Zeit wahrlich auch sagen, mag eine Zeit auch nach außen hin als antichristlich und gotteslästerlich in Erscheinung treten. Trotz allem hat der lebendige Gott sein Volk darin. Wir müssen uns nur den Blick dafür schenken lassen. Mitten in der Wüste liegen Oasen. Mitten zwischen Steinklüften blühen Enziane und Edelweiß. Es ist heilsam für Elia, wenn er aus dem einsamen Klagen herausgeht und sich aufmacht, die Kinder Gottes zu suchen. Lasst uns die Brüder suchen, sind immer die Schwestern mit eingeschlossen. Lasst uns die Brüder suchen und nach den Brüdern sehen. Keine größere Freude in Zeiten der Verzagtheit als das Finden von Gottes Kindern. Und genau das ist das Geschenk, was der Herr dem Elia hier macht. Er sagt, du bist eingebaut. Und wissen Sie, das ist auch die Freude, die wir hier jeden Sonntag genießen dürfen, wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir uns dazu halten, dass uns das ein zentraler, unverrückbarer Termin ist, dieser Sonntag. Und auch heute, wenn wir das Mahl unseres Herrn zusammen feiern dürfen, dass wir uns stärken gegenseitig, dass wir uns ermutigen. Und dass wir uns gegenseitig darin unterstützen und füreinander beten, dass wir alle unsere Knie nicht beugen vor dem Baal, sondern unserem Herrn treu bleiben. Und darum wollen wir darum eifern und es uns ein Herzensanliegen sein lassen, dass noch viel mehr Menschen dazukommen und noch viel mehr Menschen erkennbar werden hier als die Schafe, die dem Hirten Jesus nachfolgen und die dazugehören zu diesen 7000. Ich komme zum Schluss. Zwischen Mut und Verzweiflung war Elias Leben manchmal, wir würden wahrscheinlich sagen, wie ein Tanz auf der Rasierklinge. Es ging sehr dramatisch auf und ab. Aber Gott hat seinen verzagten Boten immer wieder auf die Beine gestellt. Er hat ihn festgehalten. Und als Elias Arbeit auf dieser Erde getan war, da hat der Herr ihn höchstpersönlich nach Hause geholt. Uns hat er noch hier gelassen. Und das heißt wohl, wir haben hier noch einige Mutproben zu bestehen. Aber dabei werden wir keinen Tag, ach was sage ich, wir werden keine Sekunde ohne die Fürsorge unseres Herrn sein. Denn auf ihn ist absolut Verlass. Und er hat versprochen, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an der Welt Ende. Allmächtiger Gott, dafür danken wir, dass du, der Gott Elias, unser Gott bist. Und Herr, du siehst, wie wir auch in dramatischen Zeiten leben und wie die Gefahr groß ist, die Knie vor den Baalen unserer Tage zu beugen. Herr, bewahre uns davor. Schenke uns Mut, dir treu zu sein und andere aufzufordern, ebenfalls dir zu vertrauen, Herr. Gib, dass wir als Gemeinde eine Stadt auf dem Berge sein können. Und dass wir uns nicht auf faule Kompromisse einlassen und dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Herr, und danke, dass du absolut treu bist. Wir brauchen dich. Und du weißt, Herr, dass wir auch manchmal angefochten sind, wenn wir nicht mehr Erfolge sehen, als wir uns erhoffen. Lass uns auch dann dir vertrauen und wissen, du machst alles gut und zur rechten Zeit. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.